Es schien eine Nacht wie jede andere. So langsam neigte sich der Tag dem Ende entgegen und Ruhe kehrte ein. Es war eine kühle Nacht. Der Mond schien hell und draußen auf dem Feld waren die Sterne hervorragend zu sehen. Nach einem langen und anstrengenden Tag saßen wir am Feuer und wärmten uns. Der ein oder andere von uns hatte mit Müdigkeit zu kämpfen, aber an Schlafen war nicht zu denken. Schließlich mussten wir aufpassen, dass keiner unsere Herde anfallen würde. Wölfe, Füchse oder andere wilde Tiere könnten kommen und eines unserer Schafe reißen. Und tatsächlich raschelte es hier und da im Gebüsch. Aber außer ein paar kleiner Mäuse sahen wir nichts. Hier und da blökte ein Schaf, aber ansonsten passierte eigentlich nichts weiter Bewegendes. Und trotzdem war es, wie sich nachher herausstellen würde, die Nacht, die alles veränderte. So in etwa könnten die Hirten in dieser Nacht von Bethlehem zusammengesessen haben und eigentlich eine ganz unspektakuläre, ganz normale Nacht, einen ganz normalen Abend erlebt haben. Und was im ersten Moment so unspektakulär erschien, war schlussendlich doch die Nacht, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellte. Ja, es war die Nacht, die alles veränderte. Und das nicht nur für sie, sondern für alle Welt. Auch für uns hat diese Nacht von Bethlehem bis heute noch Bedeutung. Auch für uns ist sie die Nacht, die alles veränderte. Und wir wollen uns an diesem Weihnachtsfest heute Gedanken machen über diese Nacht von Bethlehem, über diese Nacht, die alles veränderte. Wir haben eben davon gehört und auch gesehen, wie in Bethlehem in unscheinbarer Weise Gott selbst auf seine eigene Erde kommt. Jesus, der Sohn Gottes, wird geboren. Der unbegreiflich große Gott wird Mensch, macht sich ganz klein, so klein wie du und ich. Mensch wie du und ich. Das ist die gewaltige Botschaft, das ist die Sensation, könnte man sagen, von Weihnachten. Das feiern wir. Es ist unbegreiflich, was hier passiert. Gott wird Mensch. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Etwas Weltbewegendes, eine Botschaft, die wahrscheinlich heute das Internet absolut überfluten würde. Eine Botschaft, die nicht nur im Stall von Bethlehem bleiben darf, sondern die raus muss, die an die Menschheit muss. Und so kommt es auch, kurz nachdem Jesus geboren wurde, zur ersten Weihnachtspredigt. So kommt diese Botschaft in die Welt. Und das haben wir gerade gesehen. Und wir schauen noch mal rein in diese erste Weihnachtspredigt. Wir haben sie gerade schon gehört. Da haben wir den Prediger, einen Engel des Herrn. Dann haben wir da die Hörer. Nicht, wie man meinen sollte, die bedeutendsten Menschen der damaligen Zeit, etwa Kaiser Augustus oder König Herodes. Nein, einfache, unbedeutende Hirten. Menschen, die sonst wahrscheinlich in der Gesellschaft nur sehr wenig Beachtung bekommen haben. Und dann haben wir da die Botschaft, wie Sie gerade schon gehört haben, und in Lukas 2, die Verse 10 und 11 nachlesen können. Der Engel sagt, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind diese Geschichte ja so gewöhnt, weil wir sie alle Jahre wieder irgendwie hören. Aber wenn man sich mal in die Hirten hineinversetzt und vor Augen führt, was da passiert, ist das schon eine ganz schön krasse Szene. Nichts ahnend sitzen sie zusammen und passen auf ihre Schafe auf und plötzlich erscheint ein Engel vor ihnen. Das ist alles andere als Alltag. Das kann keiner von uns wahrscheinlich behaupten, dass er schon mal einen Engel gesehen hat, geschweige denn ein Engel auch noch mit ihm geredet hat. Und dann ist da noch die Rede davon, dass Gottes Herrlichkeit sie umstrahlte. Auch das ist ein äußerst seltenes Phänomen, was wir ab und zu in der Bibel mal lesen. Zum Beispiel an der Stelle, wo Mose die Gesetzestafeln empfängt am Berg Sinai. Wir sehen also an dieser Stelle, dass hier was absolut Außergewöhnliches passiert. Dass etwas absolut Außergewöhnliches hier vonstatten geht. Und es ist kein Wunder, finde ich, dass die Hirten verängstigt da sitzen und mit dieser ganzen Situation erstmal nicht umgehen können. Völlig perplex sind. Uns würde es sicherlich nicht anders gehen in diesem Moment, wenn auf einmal Gottes Herrlichkeit uns so nahe kommen würde und wenn auf einmal ein Engel vor uns stehen würde. Aber als die Hirten dann verstehen, was dieser Engel sagt, da klingelt es bei ihnen. Da wissen sie, was in dieser Nacht geschehen ist. Und das Erste, was sie verstehen, ist die Nacht, die Hoffnung brachte. Die Situation in Israel zu der damaligen Zeit war nicht gerade berauschend. Das sollten wir wissen. Man stand unter römischer Besatzung und man musste Steuern an den Kaiser Augustus abdrücken. Von Freiheit und Unabhängigkeit war nicht viel zu sehen. Aber was vielleicht noch schlimmer war, war das lange Schweigen. Schon seit 400 Jahren hatte Gott keinen Propheten mehr geschickt. Seit 400 Jahren gab es keinen Propheten, der zum Volk kam und Botschaften von Gott ausgerichtet hat. Und sehr wahrscheinlich kreisten einige Fragen in den Köpfen von den Juden umher. Fragen wie, wie würde Gott die Geschichte mit unserem Volk, wie würde Gott die Geschichte mit Israel weiterschreiben? Wird er das überhaupt noch tun oder ist das Maß vielleicht doch bereits voll? Die aktuelle Situation schien alles andere als hoffnungsvoll, aber man wusste zugleich von den Propheten, dass da einer kommen sollte, der neue Hoffnung bringen würde. Und wir lesen zum Beispiel beim Propheten Jesaja davon, in Jesaja 7, Vers 14, schon viele Jahrhunderte vorher angekündigt, heißt es, darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und nun ist es endlich soweit. Der lang ersehnte und verheißene Retter ist endlich da. Der verheißene Messias, ja Christus, kam zur Welt. Das Schweigen Gottes hatte ein Ende. Das Warten hatte ein Ende. Und der Immanuel, was so viel bedeutet wie Gott mit uns, ist endlich da. Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Was für eine Botschaft für die Menschen der damaligen Zeit. Was für eine Botschaft für diese Hirten. Was für ein Hoffnungsschimmer in einer sonst eher trostlosen Situation damals. Alle Hoffnung ruhte auf diesem Messias, auf diesem Christus, der kommen sollte. Und letztendlich ruhte alle Hoffnung auf diesem neugeborenen Kind. Während Israel sich durch die Ankunft des Christus politisch gesehen einige Veränderungen vorstellte und dachte, dass der kommen wird, Jesus, und sie von der Besatzung der Römer befreien wird, entstand noch einiges mehr an Hoffnung. Wahrscheinlich etwas, was noch viel bedeutsamer ist, nämlich was die Beziehung betrifft zwischen Gott und zwischen seinem Volk Israel. Auch hier entstand neue Hoffnung, weil die lange Funkstille war gebrochen. Gott redete wieder und diesmal nicht nur durch Propheten, sondern durch seinen eigenen Sohn. Und was die Beziehung zu Gott betrifft, ist diese Nacht von Bethlehem auch für uns hoffnungsvoll. Auch für uns hat sie eine Bedeutung, weil auch unsere Beziehung zu Gott ist beschädigt. Ja, mehr noch eigentlich, sie ist gebrochen, sie ist kaputt, sie ist gar nicht mehr da. Die Leitung gekappt, die Verbindung gekappt. Und für uns gibt es kein Anrecht mehr, zu Gott zu kommen. Die Bibel macht deutlich, dass wir als sündige Menschen nicht einfach zu einem heiligen Gott kommen können, zu einem Gott, der perfekt ist, der rein ist, ja, sondern da ist eine Trennung. Gott kann nicht einfach hinwegsehen darüber, dass wir ihn ignoriert haben, dass wir ohne ihn gelebt haben, Dinge getan haben, die einfach in seinen Augen verkehrt waren, Dinge vielleicht gesagt haben, gedacht haben, die einfach falsch waren. Und die Bibel spricht davon, dass wir Menschen letztendlich alle unter folgendes Urteil fallen. Urteil, das Gott selbst in Römer 3, Verse 10 bis 12 sagt, wo es heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Die gesamte Menschheit steht unter diesem Urteil, gesamte Menschheit steht unter diesem Urteil sündig. Und das ist unsere hoffnungslose Situation. Das Einzige, was wir verdient haben und was gerecht wäre in Gottes Augen, ist, dass er uns bestraft für unsere Sünde. Und diese Strafe, die Gott verhängt und verhängen muss, auch weil er gerecht ist, ist der Tod. Und der Tod bedeutet die ewige Trennung von Gott. Das ist unsere aussichtslose Perspektive, in der wir sind. Aber Gott ist zum Glück ein Gott der Hoffnung. Und so liegt auch unsere ganze Hoffnung auf diesem Retter, der vor 2000 Jahren etwa auf diese Welt gekommen ist, der in Bethlehem geboren ist. Und das ist das Zweite. Es ist die Nacht, die den Retter brachte. Das war der Kern der Botschaft, den der Engel überbrachte. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Wenn jetzt so ein Jude damals Begriffe hörte wie Stadt Davids oder Messias oder Retter oder auch der Herr, dann klingelte es bei ihm gleich. Dann ploppten gleich einige Verheißungen auf, einiges, was sie im Alten Testament lesen konnten. Ja, zum Beispiel eine Prophetie, eine Verheißung aus Micha 5, Vers 1, wo es heißt, doch du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Eine Prophezeiung, die etwa 700 Jahre vor diesem Ereignis in Bethlehem von Micha getroffen wurde. Und es war klar, wenn der Retter kommt, dann wird ein Zeichen sein, dass er in Bethlehem geboren werden wird. Die Stadt, in der auch dieser große König David, der unter den Juden so anerkannt war, geboren wurde. Und klar war auch, dass er mehr sein wird als ein normaler Mensch. Ja, er selbst wird Gott sein. Und deshalb spricht Micha davon, dass sein Anfang von der Ewigkeit her ist. Also mit anderen Worten, er hat gar keinen Anfang. Er lebt ewig. Eine Aussage, die nur auf Gott zutrifft. Und deshalb kommt der Engel und sagt über Jesus ganz getrost auch ein Wort, das bei den Juden eigentlich nur für Gott selbst reserviert war. Und er sagt nämlich hier, es ist Christus oder es ist der Messias, der Herr. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Während wir Menschen von der Sünde betroffen sind, trifft dieses Urteil auf Jesus, den Sohn Gottes, nicht zu. Von seiner Geburt bis zu seinem Tod hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Stattdessen hat er sich immer in seinem Leben Gott unterstellt und im Gegensatz zu uns keine böse Tat, ja nicht einmal einen schlechten Gedanken gehegt. Später in seinem Leben sagt Jesus dann Folgendes über sein Kommen. In Lukas 19, Vers 10. Und der Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jetzt könnte der ein oder andere denken, also so verloren fühle ich mich eigentlich gar nicht. Mein Leben läuft doch eigentlich ganz gut. Wofür sollte ich also einen Retter brauchen? Nun, wir haben eben schon gesehen, dass die Bibel deutlich davon spricht, dass es keinen Menschen mehr gibt, der so lebt, wie es Gott gefällt. Jeder Mensch hat Gott gegenüber unglaublich viele Schulden. Und wir wissen, Schuld muss bezahlt werden. Schuld kann nicht einfach ignoriert werden. Und da ist es erstmal völlig egal, ob wir uns schuldig fühlen oder nicht. Wir sind es. Das ist Gottes Urteil über uns. Aber Jesus kam als sündloser Mensch zur Welt, um unsere Schuld zu bezahlen und diese Beziehung, die gebrochen war zwischen Gott und uns, wiederherzustellen. Wir wissen, dass Jesus nicht nur das kleine Kind in der Krippe geblieben ist, sondern dass er gelebt hat und etwa 30 Jahre später an das Kreuz geschlagen wurde. Völlig unberechtigt. Der Einzige, der diese Strafe nicht verdient hatte, der wurde ans Kreuz geschlagen. Während wir diese Strafe verdient gehabt hätten, stirbt Jesus dort am Kreuz und bezahlt unsere Sünde, bezahlt unsere Schuld, sodass nichts mehr zwischen uns und Gott stehen muss. Nur auf diesem Wege kann diese Trennung wieder aufgehoben werden. Und nur auf diesem Wege ist Rettung möglich. Nur auf diesem Wege ist der Weg zu Gott wieder frei. Das gilt für jeden, das macht die Bibel deutlich, der das glaubt und für sich persönlich in Anspruch nimmt. Und das ist die frohe Botschaft, die an Weihnachten ihren Anfang genommen hat. In dieser Nacht von Bethlehem. Jesus kam zur Welt, um jeden, der an ihn glaubt, Rettung zu bringen. Das ist das, was wir feiern. Und das ist auch die Botschaft, die eine riesige Schar von Engeln dazu bewegte, Gott zu loben und diese Worte zu sagen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Diese Botschaft löste damals bei den Engeln wie auch bei den Hirten Reaktionen aus und auch bei vielen weiteren Menschen, die damals gelebt haben. Wenn Jesus wirklich dieser verheißene Retter ist, dann verlangt das auch eine Reaktion. Und das ist das Dritte, was wir sehen. Es ist die Nacht, die eine Reaktion verlangt. Damals wie heute reagieren Menschen auf weltbewegende Ereignisse. Ganz besonders da, wo wir merken, ja, da ist was Weltbewegendes, was aber auch mit meinem Leben zu tun hat. Da verlangt das eine Reaktion. Da löst es Reaktionen bei uns aus. da lässt uns das nicht kalt. Und so ging es den Hirten. Bei allem, was sie gesehen und gehört hatten, war klar, wir müssen dahin, wir müssen uns davon überzeugen, dass das wirklich stimmt, dass dieser Retter wirklich da ist. Und so gab es im Wesentlichen drei Reaktionen bei ihnen, die das so auslöste. Drei Reaktionen, die auch uns zum Nachdenken anregen sollten. Die erste Reaktion war, hingehen. Die Hirten sagten sich, lasst uns hingehen. Und sie machten sich auf den Weg, mitten in der Nacht. Sie ließen alle stehen und liegen und gingen nach Bethlehem, gingen zu dieser Krippe, zu diesem Ort, um zu gucken, ob der Messias tatsächlich da ist. Und Lukas schreibt davon, dass sie dorthin eilten, wo wir sehen, ja, das hatte höchste Priorität. Die Suche nach Jesus war das Wichtigste in dem Moment. Alles andere konnte warten. Sie wollten sich selbst überzeugen. Sie wollten selbst sehen, dass das stimmt. Und das sagen sie in Vers 15. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Und das ist das Zweite, was wir in Reaktionen sehen. Hinsehen. Tatsächlich fanden sie Jesus, genauso wie der Engel es ihnen gesagt hatte, in der Krippe liegend und in Windeln gewickelt. Und wenn man sich das so vorstellt, was für ein Moment muss das gewesen sein für diese Hirten, als sie zu dieser Krippe kommen und da in die Krippe schauen und sehen, da ist Gott selbst in Menschengestalt. Was für ein Privileg, dass sie mit die ersten Menschen sein dürfen, die diesen Retter, diesen lang ersehnten Messias sehen dürfen. Zwar wussten sie nicht, wie diese Rettung nachher am Ende aussehen wird, aber sie wussten, auf diesem Kind ruht unsere ganze Hoffnung. Und das führte sie zu einer dritten Reaktion. Und diese dritte Reaktion war anbeten. Sie erkannten, ja, das ist tatsächlich Gottes Sohn. Ja, das ist auch mein Retter und mein Herr. Und wenn wir über diese Tatsache nachdenken, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als anzubeten. Und so heißt es über die Hirten in Vers 20, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Hingehen, hinsehen und anbeten. Drei Reaktionen, die diese Botschaft der Rettung auch bei uns auslösen sollten. Für die Hirten war es die Nacht, die alles veränderte. Aber wie sieht es bei uns aus? Ist diese Nacht von Bethlehem auch die Nacht, die dein und mein Leben veränderte? Natürlich besteht für uns nicht mehr die Möglichkeit, zur Krippe im eigentlichen Sinne zu gehen. Aber trotzdem besteht auch für uns die Möglichkeit, sich auf die Suche zu machen nach diesem Jesus. Zu gucken, ist da wirklich was dran? Gott hat uns sein Wort hinterlassen, hat uns Berichte hinterlassen über dieses Ereignis von damals. Und er hat uns die Bibel einfach so zur Verfügung gestellt. Und dazu die Aussage, dass er sagt, wenn mich ein Mensch von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von ihm finden lassen. Und für uns bedeutet hingehen dementsprechend, dass wir die Bibel in die Hand nehmen tatsächlich und dass wir hineinschauen. Und vielleicht mit diesem ganz einfachen Gebet zu ihm kommen und sagen, wenn du wirklich da bist, Gott, auch wenn ich vielleicht meine Zweifel habe und diese Rettungsbotschaft wirklich stimmt, dann will ich dich kennenlernen. Dann will ich, dass du auch mir begegnest. Und wenn jemand hier ist, der diesen Jesus noch nicht kennt, will ich ermutigen, dieses Weihnachtsfest zu nutzen und hinzugehen, sich auf die Suche zu machen. Und dann kommt das Zweite, hinsehen. Wenn es wirklich stimmt, dass Gott uns die Bibel als sein Wort hinterlassen hat, ja, und er dort spricht, dann gibt es eigentlich nichts, was lesenswerter ist als dieses Buch. Und das bedeutet für uns, dass wir dieses Buch aufschlagen, hineinschauen, wirklich hinsehen und gucken, stimmt diese Botschaft von meiner Verlorenheit und von Gottes Rettung wirklich? Wisst ihr, unser Privileg ist ja, dass wir diese Botschaft der Rettung schon im vollen Umfang sehen können. Wir sehen nicht nur, dass der Retter zur Welt kam, sondern wir sehen auch, dass er eines Tages für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn ich den Wunsch habe, Gott kennenzulernen und Gott sagt, dass er sich durch sein Wort vorstellt, dann bedeutet das, dass ich zur Bibel greife und hineinsehe und lese. Und ich will uns Mut machen dazu, in diesen Weihnachtstagen uns darauf einzulassen, vielleicht das Lukas-Evangelium mal zu lesen. Ja, diese Botschaft der Rettung von vorne bis hinten einfach nochmal nachzuvollziehen, uns anzugucken. Egal, ob jemand Jesus schon als seinen Retter kennt oder aber auch zum wiederholten Male auf diese Rettungsgeschichte schaut. will uns Mut machen, die Weihnachtstage nicht nur im familiären Kreis zu verbringen und nicht nur mit gutem Essen, all das gehört dazu, sondern wirklich auf diesen Retter selbst zu schauen und zu gucken, ist diese Botschaft wirklich wahr? Und wenn dann ein Mensch merkt, ja, das ist wahr, das ist tatsächlich wahr und Gott meint auch mich mit dieser Botschaft, Gott spricht auch mich an, dann will ich Mut machen, zu Jesus zu beten. Ganz einfach, ihm die Schuld zu bringen, meine persönliche Schuld zu bringen und auch für mich diese persönliche Rettung in Anspruch zu nehmen. Das bleibt niemals ohne Folgen. Wenn jemand Jesus als seinen persönlichen Retter annimmt, dann sehen wir immer, dass das Folgen im Leben von Menschen hat. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch und das sehen wir auch heute im Leben von vielen Menschen, auch die heute Abend hier sitzen. Dort, wo Menschen Gott begegnen und Jesus kennenlernen, da bleibt Leben nie unverändert. Und dann kommt es dazu, dass wir anfangen, ihn anzubeten. Und das tun wir mit unserem Mund, aber das tun wir auch mit unserem Leben. Wir nehmen nicht nur dankend diese Botschaft der Rettung an und tun dann so, als hätten wir nichts mehr weiter mit Gott zu tun, sondern wir fangen an, eine Beziehung mit ihm zu leben. Wir folgen ihm, wir unterstellen uns ihm. Und da, wo das passiert, da, wo wir uns Gott unterstellen und tatsächlich in unserem Leben Herr sein lassen, da wird Gott angebetet. Unsere Anbetung besteht darin, dass wir ihm Danke sagen, ganz natürlich mit unserem Mund für diese Rettung, aber auch, dass wir ihn Gott sein lassen, dass wir ihm wieder den Platz einräumen in unserem Leben, den er verdient hat. Und so betrifft Anbetung unser ganzes Leben. Und wir können uns fragen, auch im Rückblick auf dieses Jahr, wie steht es um meine Anbetung? Wurde Gott durch das vergangene Jahr, durch mein Leben geehrt? Bekommt er die Ehre, die er eigentlich verdient hat? Ich will uns einladen, in diesen kommenden Tagen, vielleicht erstmalig, vielleicht aber auch zum wiederholten Male, auf Jesus zu sehen, hinzugehen, auf ihn zu sehen und tatsächlich ihn anzubeten. Er hat alle Anbetung und alle Ehre verdient. Und ganz besonders, wenn wir über diese Nacht von Bethlehem und über das Leben Jesu und seine Rettung nachdenken, dann kommen wir dahin, ja, zu sagen und zu sagen, ja, wir beten ihn an. Genau das wollen wir nun tun in einigen Liedern und wollen auf Jesus, den Sohn Gottes, sehen, wollen wirklich hinschauen, ihn sehen und unseren Retter und Herrn anbeten. Ihm sei alle Ehre. Amen.